Ja, schönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich freue mich so, euch heute wieder zu sehen und seit langem mal wieder auch von hier vorne ja mit euch zusammen in Gottes Wort zu schauen. Wir haben heute einen sehr schönen, tröstlichen Text und ich freue mich, ja, den gemeinsam mit euch durchzugehen. Und zu Beginn möchte ich euch kurz eine kleine Geschichte erzählen, und zwar die Geschichte von einem jungen Mann. Der hatte immer wieder damit zu kämpfen, mit dunklen Tagen in seinem Leben, ja, wo es ihm nicht gut ging, wo seine Stimmung einfach nicht gut war. Und dieser junge Mann, der hatte ein Patenkind und dieses Patenkind hat er über ein Jahr lang nicht gesehen, weil dessen Familie im Ausland war. Und gerade in so einer Phase, wo es ihm nicht so gut ging und die Familie wieder zurück war und er sie wieder gesehen hatte, da hatte sich so ein bisschen die Frage gestellt, okay, wie wird das Kind reagieren? Wird sie ihn überhaupt noch erkennen? Und wie wird's ja eben auf ihn da reagieren? Und als es dann wieder gesehen hat, da wollte es direkt ja auf seinen Arm, hat ihn wiedererkannt. Und das war für diesen jungen Mann so ein Trost, ja, nach so einer langen Zeit eben sein Patenkind wiederzusehen und so einen Trost zu erleben, diese Liebe von diesem Kind zu erleben, dass es ihn erkennt. Und ich werde später nochmal auf diese Geschichte zurückkommen, aber es führt uns in unser Thema oder in unseren Text für heute, wo es ganz stark um Trost eben gehen soll. Und wir sind eben im 2. Thessalonicher Brief und das Thema so über diesen Brief, auch für den Verband, ja, lautet Gemeindeleben bis ans Ziel. Und heute soll es ganz speziell darum gehen, wie wir als Gemeinde eben in der Wahrheit bleiben können und eben bis ans Ziel leben. Und der Schwerpunkt allgemein des Briefes ist eben, wie man eine gesunde Gemeinde mit einem wirksamen Zeugnis auch nach außen eben bewahren kann. Ja, eine Gemeinde, die die Wahrheit hochhält und nach außen trägt. Ja, wie wir als Gemeinde an der Wahrheit festhalten und sie hochhalten können. Und kurz vielleicht zu der Situation von dem Brief, ja, in die Paulus dort hineinschreibt. Die Gemeinde damals in Thessalonich, die stand unter vermehrtem Druck und auch unter gesteigerter Verfolgung. Also sowohl Verfolgung von außen als eben auch Druck von innen durch Irrlehre. Ja, es gab einige Geschwister, die verwirrt waren und verängstigt, weil es eben falsche Lehre in der Gemeinde gab. Und deswegen schreibt Paulus diesen Brief und in Kapitel 1, da fängt er an, indem er die Gemeinde erstmal tröstet. Ja, in dieser Bedrängnis, die sie erlebt, indem er sie ermutigt und aber auch ermahnt. Und dann im 2. Kapitel, in dem wir heute sind, da korrigiert er dann diese Irrlehre, die in der Gemeinde war, diese falsche prophetische Lehre. Und in Vers 1 und 2 sagt er, um was es da genau ging, was das Problem war. Und zwar gab es Lehrer, die gesagt hatten, dass die Wiederkunft Jesu schon gewesen sei. Ja, wörtlich sagt Paulus, dass der Tag Christi schon da sei. Das sagen die falschen Lehrer. Und diese Ansicht, die korrigiert Paulus dann in den Versen 3 bis 12, indem er ihnen sagt, die Wiederkunft war noch nicht und sie wird nicht sein, bevor nicht andere Ereignisse davor geschehen sind. Also er sagt, ohne dass zuvor der Abfall gekommen und der Mensch der Sünde offenbart worden ist. Und dann kommen wir eben zu unserem Text, zu unserem Abschnitt, nachdem er eben das korrigiert hat, wo wir nochmal ganz stark dieses Hirtenherz von Paulus sehen, ja, wo er die Gemeinde nochmal tröstet und ihnen zuspricht, was sie eigentlich in Christus haben, und sie einfach auch nochmal dazu aufruft, an der Wahrheit festzuhalten. Und ihr dürft gerne in eurer Bibel mit aufschlagen, eben den 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, und ich lese mit uns dann die Verse 13 bis 17. Genau, 2. Thessalonicher 2, Verse 13 bis 17. Da schreibt Paulus, wir aber schulden Gott alle Zeit Dank für euch, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an zum Heil in der Heiligung des Geistes und im Glauben der Wahrheit erwählt hat, wozu er euch berufen hat durch unser Evangelium, damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt. So steht nun, Brüder, und haltet fest an den Überlieferungen, in denen ihr unterrichtet worden seid, sei es durch Wort oder durch Brief von uns. Er aber, unser Herr Jesus Christus und Gott, unser Vater, der uns geliebt und uns einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung durch Gnade gegeben hat, der tröste eure Herzen und stärke euch in allem guten Wort und Werk. Genau, ich möchte mit euch in drei Schritten durch diesen Text gehen. Und wie gesagt, das Thema war, wie können wir als Gemeinde bis ans Ziel leben, also bis Jesus wiederkommt. Und die Punkte sind, indem wir uns bewusst machen, erstens, dass wir erwählt sind zum Heil, indem wir fest in der Wahrheit stehen und an der Wahrheit festhalten und indem wir uns bewusst machen, dass wir getröstet sind durch Gnade. Also erwählt zum Heil, fest in der Wahrheit und getröstet durch Gnade. Und ein wichtiges Prinzip, das ich hier voranstellen will, ist, dass allgemein in der Bibel immer, wenn ein Anspruch von Gott an uns kommt, das immer eine Folge von einem Zuspruch Gottes an uns ist. Also erst gibt Gott einen Zuspruch an uns, ja, was er uns schenkt, was er uns gibt, und dann folgt ein Anspruch an uns. Erst der Zuspruch und dann der Anspruch. Und in unserem Text ist es ganz schön, wie Paulus das aufbaut. Er hat den Anspruch in der Mitte und der wird quasi umarmt von dem Zuspruch Gottes, ja, von diesem Zuspruch des Trostes. Und so eben auch die Punkte, ja, der erste und der dritte Punkt, dieser Trost, dieser Zuspruch und in der Mitte der Anspruch, der daraus letztendlich folgt. Aber zum ersten Punkt, ja, wir sind erwählt zum Heil, die Verse 13 und 14. Und Paulus startet hier ganz kräftig mit einem Gegensatz, den er aufzeigt. Er startet mit wir, aber. Und damit zeigt er auf, das, was er davor geschrieben hatte in den Versen davor, steht jetzt im Gegensatz zu dem, was jetzt kommt. Und davor in den Versen hat er eben über Nichtchristen geschrieben. Und zwar über alle, die der Wahrheit nicht glaubten, sondern an der Ungerechtigkeit Gefallen fanden. Und demgegenüber stellt er jetzt eben die Christen, die er vom Herrn geliebte Brüder und Schwestern eben nennt. Und er macht deutlich, ja, Nicht-Christen, die werden einmal alle von Gott gerichtet werden. Und Christen aber hingegen, sie sind zum Heil erwählt. Ja, das ist das Erste, was ihm wichtig ist hier zu sagen. Und er sagt eben, wir aber schulden Gott alle Zeit Dank. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, Kinder Gottes schulden Gott alle Zeit Dank für ihre Rettung. Ja, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das ist so schön, wie das im Psalm 103 aufgegriffen wird, ja, dass wir uns daran erinnern, was Gott Gutes für uns getan hat. Und dass wir verstehen, wir schulden Gott Dank, ja, für unsere Rettung, für das, was er an uns gewirkt hat. Und das ist mein erster ganz praktischer Punkt, den ich euch mitgeben will. Ja, predige dir selbst jeden Tag das Evangelium. Ja, predige dir selbst jeden Tag diese herrliche Botschaft, ja, dass Gott dich erwählt hat zum Heil, dass Gott dich gerettet hat. Das ist etwas, was wir uns täglich vor Augen malen müssen. Und gerade eben dieser Psalm 103 hilft mir da ganz stark. Ja, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir deine Sünden vergibt, der deine Gebrechen heilt. Ja, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Ja, der dein Leben vom Verderben erlöst. Ja, das sich täglich wirklich selber zuzupredigen. Ja, lobe den Herrn, meine Seele, sich selbst das zuzusprechen. Ja, wir schulden Gott alle Zeit Dank. Und Paulus hatte das schon mal geschrieben, im ersten Kapitel in Vers 3. Dort schreibt er auch, wir schulden Gott alle Zeit Dank. Dort redet er aber dann von dem Wachstum im Glauben und in der Liebe. Also er sagt, auch dafür sollen wir danken, dass wenn wir gerettet sind, ja, dass wir im Glauben und in der Liebe zueinander eben wachsen. Und eben auch hier in unserem Text, ja, wir schulden Gott alle Zeit Dank, dass er uns von Anfang an zum Heil erwählt hat. Und auch im Epheserbrief, dieses von Anfang an, macht er dort nochmal deutlich, da heißt es, in ihm, also in Jesus Christus, hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. Ja, ehe der Welt grundgelegt war, von Anfang an hat Gott uns erwählt in Jesus Christus, dass wir gerettet werden sollen, dass wir zu ihm gehören. Und deswegen schulden wir ihm Dank. Und diese Erwählung zum Heil, die zeigt sich bei Christen in zweifacher Weise. Das eine, was Paulus sagt, ist, dass es sich zeigt in der Heiligung des Geistes oder vielleicht besser in der Heiligung durch den Heiligen Geist. Also die Aufgabe des Geistes Gottes, der in Kinder Gottes lebt, ist es, dass er sie heiligt, dass er sie verändert. Und da geht es um nicht einfach nur, dass wir moralisch ein bisschen besser werden, dass wir weniger lügen oder so, sondern es geht um eine ganzheitliche Veränderung. Ja, dass alle Bereiche unseres Lebens und unseres Denkens verändert werden. Und zwar mit einem gewissen Ziel, und zwar, dass wir verändert werden in das Bild von Jesus. Ja, dass wir Jesus ähnlicher werden. Das ist die Aufgabe des Geistes Gottes in uns, dass wir Jesus immer ähnlicher werden. Und das Zweite, was er sagt, ist, wie sich diese Erwählung zeigt, im Glauben der Wahrheit oder im Glauben an die Wahrheit. Und auch hier geht es essentiell um Jesus Christus, denn Jesus ist die Wahrheit in Person. Ja, Johannes 14, Vers 6, Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ja, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ja, er ist die Wahrheit und dieser Glauben an Jesus, ja, dieser Glaube an die Wahrheit, ja, das zeigt, wir sind erwählt zum Heil, weil wir diese Wahrheit angenommen haben. Ja, durch den Glauben sind wir mit der Wahrheit, also mit Jesus Christus verbunden. Und allgemein in Vers 13 und 14 ist es so schön, Paulus gibt uns einen Überblick über unsere Rettung, ja, was die Eigenschaften dieser Rettung sind. Er sagt, Christen sind die, die vom Herrn geliebt sind. Christen sind zum Heil erwählt und Christen sind eben zur Heiligung und zum Glauben an die Wahrheit berufen. Und dann sagt er, warum oder was das Ziel ist in Vers 14, damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt. Das ist das Ziel. Ja, damit wir Jesus werden, Jesus immer ähnlicher werden und dass wir am Ende bei ihm in seiner Herrlichkeit in Ewigkeit sind. Das ist das Ziel. Und hier auch nochmal dieser Gegensatz zu Vers 10. In Vers 10 spricht er eben über die, die verloren werden, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, um gerettet zu werden. Ja, wer diese Liebe zur Wahrheit nicht annimmt, der geht verloren. Wer aber die Wahrheit annimmt, ja, der wird gerettet. Also wer Jesus die Wahrheit liebt und annimmt, der wird gerettet. Und in Vers 14 sagt Paulus, wozu er euch berufen hat durch unser Evangelium. Ja, dieser Ruf zur Errettung von Gott, der ergeht eben in der Verkündigung des Evangeliums. Da, wo das Evangelium verkündigt wird, gepredigt wird, ja, da will Gott Glauben schenken. Und deswegen sagt Paulus, der Glaube kommt aus der Predigt, also aus dem Hören auf Gottes Wort und die Predigt aber eben durch das Wort Gottes. Ja, wir sollen das Wort Gottes predigen und unter diesem Hören von diesem Wort, ja, dort entsteht Glaube, dort schenkt Gott Glaube an ihn. Und dieser Ruf von Gott, der geht heute auch an dich ganz persönlich. Ja, diese gute Nachricht, dieses Evangelium, dass Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, in Jesus Christus Mensch geworden ist, der das perfekte und vollkommen gerechte Leben gelebt hat, das wir nie leben können. Ja, und der unsere Schuld am Kreuz getragen hat, ja, und den Zorn Gottes auf sich genommen hat über die Sünde und der am dritten Tag auferstanden ist von den Toten. Ja, der den Tod besiegt hat und jeden, der an ihn glaubt, das ewige Leben schenkt und der wieder zurück zum Vater gegangen ist und der einmal wiederkommen wird. Ja, diese gute Nachricht, die gilt auch dir, dass jeder, der das glaubt, der an Jesus Christus glaubt, gerettet wird. Und deswegen lade ich dich ein, ja, dieses Evangelium heute zu hören und anzunehmen, ja, und zu sehen, du bist erwählt zum Heil. Ja, du darfst zu Jesus Christus gehören. Und Paulus betont hier und sagt, es ist unser Evangelium. Warum betont er das? An einer anderen Stelle sagt er mal, wenn euch jemand ein anderes Evangelium predigt als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht. Ja, er macht deutlich, es gibt kein anderes Evangelium. Es gibt keine andere gute Botschaft als diese. Und wenn euch jemand eine andere gute Nachricht verkündet, der sei verflucht, sagt er. Es gibt kein anderes Evangelium. Wenn euch jemand erzählt, dass wenn ihr gerettet werdet, dann wird es euch nur noch gut gehen, ihr werdet reich werden, ihr werdet nur noch gesund sein, dann ist es ein falsches Evangelium. Ja, wenn euch jemand sagt, dass wenn ihr in einer bestimmten Gruppe irgendwie seid, zu einer bestimmten Gemeinde oder irgendwas gehört, nur dann könnt ihr gerettet werden, dann ist das ein falsches Evangelium. Und jeder, der sowas verkündigt, der sei verflucht, sagt Paulus. Deswegen spricht er von unserem Evangelium. Das, was wir in der Bibel haben, was Gott uns gegeben hat. Ja, das ist der Grund, das ist dieser Ruf Gottes an uns. Und daran sollen wir festhalten. Deswegen, ja, wir sind erwählt zum Heil. Und darum der zweite Punkt, darum steht fest in der Wahrheit, Vers 15. Ja, Paulus sagt, bleibt standhaft und haltet fest an den Überlieferungen. Ja, diese Ermahnung, die er jetzt an die Gemeinde und auch an uns richtet, das ist jetzt die angemessene Reaktion auf diese herrlichen Wahrheiten, die er gerade beschrieben hat. Ja, dass wir vom Herrn geliebt sind, dass wir erwählt sind zum Heil, dass wir berufen sind, ja, Jesus ähnlicher zu werden. Ja, all diese herrlichen Wahrheiten, die müssen dazu führen, ja, dass wir an dieser Wahrheit festhalten. Weil nur durch diese Wahrheit haben wir das erkannt, haben wir verstanden, ja, dass wir zu Jesus kommen können. Das heißt, wenn du verstanden hast, dass Gott dich zum Heil erwählt hat und dass er dich dazu berufen hat, Jesus ähnlicher zu werden und an die Wahrheit zu glauben, dann ist die logische Folge daraus Standhaftigkeit und Stärke, ja, dieses Festhalten an der Wahrheit, an Jesus Christus. Und das war ihm wichtig eben auch damals in der Gemeinde, dass diese falsche Lehre aus der Gemeinde rauskommt und dass sie stattdessen festhalten an der Wahrheit, an dem, was die Apostel ihnen überliefert haben, an dem, was wir eben in der Bibel haben. Und ein anderer Apostel, der Apostel Johannes, beschreibt es mal ganz schön in seinem Brief. Ja, Paulus hat ja gesagt, in Wort oder Brief, was ihr von uns gehört habt. Und Johannes schreibt im ersten Johannesbrief, was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens, also von Jesus Christus. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Er sagt, das, was wir Apostel selber gesehen und gehört haben, wir konnten Jesus selber anfassen, das ist das, was wir euch verkündigen. Und das nehmt an, das glaubt, weil das ist Gottes Wahrheit, das ist Gottes Wort. Und er sagt, damit auch ihr Gemeinschaft habt mit uns und eben mit dem Vater und mit dem Sohn. Das heißt, willst du Gemeinschaft mit Gott haben, ja, Gemeinschaft mit Jesus Christus, dann höre auf Gottes Wort durch die Apostel. Ja, dann lies die Bibel. Ja, Gott hat uns ein ganzes Buch gegeben, wo er zu uns spricht. Das ist unsere Grundlage, diese Überlieferung, davon redet Paulus. Und diese Überlieferungen, die sind eben die Wahrheit. Ja, das ist Gottes Wort. Und deswegen sagt Jesus oder betet einmal zu seinem Vater, heilige sie in deiner Wahrheit, denn dein Wort ist die Wahrheit. Ja, das ist das, woran wir festhalten sollen, wo Paulus sagte, haltet fest an diesen Überlieferungen, an dieser Wahrheit. Ja, wir sollten bekannt dafür sein, für unsere Liebe zur Bibel. Ja, lasst uns wirklich treue Bibelleser sein, die die Wahrheit kennen und die Wahrheit eben auch hochhalten. Ja, Martin Luther hat mal gesagt, Frieden wenn möglich, aber Wahrheit um jeden Preis. Ja, wir müssen bekannt dafür sein, dass wir die Wahrheit Gottes hochhalten und dafür einstehen. Ja, Frieden wenn möglich, aber nicht auf Kosten der Wahrheit. Und wir leben leider in einer wahrheitsarmen Gesellschaft. Ja, in einer Gesellschaft, die sich nicht sicher ist, wie viele Geschlechter es gibt und wo man die willkürlich auch anpassen und verändern kann. Ja, in einer Gesellschaft, die die Ehe aufmacht für alle möglichen Formen, die es gibt und nicht mehr Mann und Frau, wie Gott sich das eigentlich gedacht hat. Ja, in einer Gesellschaft, die für Abtreibung steht, ja, für das Töten von lebendigem Leben im Bauch der Mutter. Und deswegen lasst uns diese Wahrheiten, die wir in der Bibel haben, hochhalten und dafür wirklich eintreten. Und vor allem für die Wahrheit, dass Jesus allein uns retten kann. Ja, durch Gnade und durch den Glauben an ihn. Und auch an der Wahrheit, dass Jesus wiederkommen wird. Und das wird ein Freudenfest sein für alle, die zu ihm gehören. Aber das wird ein Tag des Gerichts sein für alle, die das nicht tun, ja, die nicht an ihn glauben. Deswegen lasst uns diese Wahrheit weitergeben, lasst uns Menschen einladen zu Jesus. Und ich möchte, bevor ich zu dem dritten Punkt komme, euch eine ganz praktische geistliche Übung mitgeben, die mir hilft oder die uns einfach auch helfen kann, an der Wahrheit festzuhalten. Und zwar das Nachsinnen über Gott und sein Wort. Man könnte es auch biblische Meditation nennen, aber Meditation ist vielleicht so ein belegter Begriff. Hier geht es nicht um was Fernöstliches, ja, wo es darum geht, dass ich irgendwie meine Gedanken entleere, um frei zu sein, um irgendwie in die Stille zu kommen, sondern biblische Meditation heißt, dass ich mich fülle, ja, mit Gottes Wort, dass ich auf Gott höre und mich von ihm füllen lasse. Und wie kann das zum Beispiel aussehen? Wenn ihr jetzt zum Beispiel schaut, hier die Lichter, die hier hängen, sowas, ja, einfach mit offenen Augen zu schauen, so ein Licht zu sehen und zu überlegen, wo kommt das Licht denn eigentlich in der Bibel vor? Und dann könnte man ganz vorne starten, ja, wer hat das Licht geschaffen? Ja, Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Ja, dort das erste Mal, dass wir von Licht hören. Ja, und dann in der Wüste, ja, wo Gott sein Volk aus Ägypten durch die Wüste führt, wo er ihnen als Licht vorangeht. Oder in dem Psalm, wo ganz oft Gott als unser Licht beschrieben wird oder Gottes Wort als Licht auf unserem Weg. Und dann eben im Neuen Testament, ja, wo Jesus Christus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis. Und dann bis ganz ans Ende, bis in der Offenbarung, wo es kein Licht, keine Sonne mehr geben wird, weil Gott unser Licht sein wird. Ja, weil Gott mitten unter uns wohnt. Ja, und das kann so eine Übung sein, sich einfach irgendwie ein Licht zu nehmen oder eine Tür zu nehmen und zu überlegen, was steht denn davon in der Bibel? Wie kann ich so über Gott und sein Wort nachdenken und ganz praktisch einfach diese Wahrheit in mein Herz füllen lassen und daran festhalten? Und jetzt zum dritten und letzten Punkt. Ja, machen wir uns bewusst, wir sind getröstet durch Gnade. Vers 16 und 17. Ja, Paulus startet hier und sagt, er aber, unser Herr Jesus Christus und Gott, unser Vater. Ja, wie können wir in der Wahrheit festbleiben und an ihr festhalten? Ja, Paulus richtet unseren Blick auf Gott. Ja, schau auf Jesus, diesen Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und was heißt das ganz konkret? Ja, schau auf das Kreuz und denk darüber nach, was Jesus dort für dich Wunderbares getan hat. Ja, schau in die Bibel und höre auf den Gott, der redet. Oder schau auch in die Schöpfung, schau in die Natur und staune über Gott, dass er all das und dich und mich geschaffen hat und dass er all das bis heute erhält. Ja, staune über ihn und richte deinen Blick auf Gott. Und Paulus sagt, der uns geliebt und uns einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung durch Gnade gegeben hat. Ja, Gott hat uns zuerst geliebt und er hat uns das am Kreuz bewiesen. Ja, dort hat Jesus Christus sich für uns hingegeben, ja, weil er uns so geliebt hat. Ja, Gott hat uns einen ewigen Trost gegeben. Er hat uns ewiges Leben geschenkt und uns seinen Geist gegeben. Ja, deswegen ist der ewige Trost in uns. Ja, das ist für mich so ein gewaltiger Gedanke, dass Gott selber Wohnung nimmt in uns. Das heißt, es ist nicht einfach nur ein Trost, den man irgendwie zuspricht und der schnell wieder weg ist, sondern das ist ein ewiger Trost, der in uns lebt. Ja, wir haben einen ewigen Trost in uns drin durch den Heiligen Geist. Und was ist unser einziger Trost im Leben und im Sterben, heißt es mal im Katechismus, dass wir nicht uns selbst gehören, sondern mit Leib und Seele im Leben und im Sterben unserem Gott und unserem Erlöser Jesus Christus. Ja, du gehörst nicht mehr dir selbst, du gehörst diesem großen und herrlichen Gott, du gehörst Jesus Christus. Das ist unser Trost im Leben hier und im Sterben. Und Gott hat uns eine gute Hoffnung gegeben. Ja, Paulus sagt mal, Christus in uns, das ist die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Ja, dadurch, dass Jesus in uns lebt, haben wir diese Hoffnung, dass wir einmal bei ihm in der Herrlichkeit sein werden, dass wir ihn mit eigenen Augen sehen werden. Was für ein schöner Tag wird das sein. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht, denn Gott hat uns seinen Heiligen Geist gegeben und unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Ja, Gott lebt in uns und er gibt dir diese Gewissheit, dass du geliebt bist von ihm, dass du angenommen bist, dass er dich tröstet jeden Tag. Und es ist das Schönste, ja, Gott hat uns all das durch Gnade gegeben. Ja, es ist ein unverdientes Geschenk, das Gott uns gemacht hat. Ja, du und ich, wir haben nichts dafür getan, dass Gott so gnädig mit uns ist, dass er uns das alles geschenkt hat. Aber er wollte es schenken und er hat es getan. Ja, Gott schenkt es durch Gnade und Gottes Gnade, die wir in Jesus Christus sehen, die ist besser als Leben, heißt es mal in den Psalmen. Und deswegen kann ich von ganzem Herzen sagen, lieber sterbe ich mit Gottes Gnade, als ein Leben ohne sie. Ja, lieber sterbe ich mit Gottes Gnade, als ein Leben ohne sie. Und dann in Vers 17 sagt Paulus weiter, dieser große und herrliche Gott, der tröste eure Herzen und stärke euch in allem guten Wort und Werk. Ja, Jesus Christus ist unser großer Tröster. Er ist der Hirte unserer Seelen. Ja, der auf uns Acht gibt, der uns tröstet in unserem Herz und der uns tröstet, wenn wir uns gegenseitig eben ermutigen, aber auch ermahnen, wenn wir einfach in Liebe miteinander reden und unseren Blick auf ihn richten. Und Paulus sagt ja, alles, was du sagst und alles, was du tust, ja, jedes Wort und jedes Werk, all das soll aus der Kraft Gottes geschehen, nicht aus deiner eigenen. Ja, müh dich nicht die ganze Zeit ab, aus deiner Kraft irgendwas zu schaffen, auch nicht für Gott. Ja, Gott will, dass du es aus seiner Kraft tust. Ja, er möchte dir diese Kraft geben. Ja, er hat diese guten Werke vorbereitet und wir dürfen sie einfach ausführen. Ja, wir haben einen wunderbaren Gott des Trostes. Und da möchte ich euch kurz Verse vorlesen aus dem 2. Korintherbrief, wo eben genau das Paulus sagt. Er sagt, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir auch trösten können, die in vielerlei Bedrängnis sind, mit dem Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Ja, 2 Verse und, glaube ich, 5, 6 Mal das Wort Trost. Aber so schön, ja, wir haben einen Gott des Trostes und weil er uns getröstet hat, können wir auch andere trösten. Ja, das sollen wir als Gemeinde tun, uns einander ermutigen und trösten. Ja, da, wo wir in Bedrängnis sind, da, wo es uns vielleicht innerlich einfach nicht gut geht. Und so möchte ich zum Abschluss kommen und nochmal auf diese Geschichte zurückkommen von dem jungen Mann. Manche haben sich vielleicht schon gedacht, ja, dieser junge Mann bin ich. Und die Geschichte, ja, war vor ein paar Wochen, ja, wo Waglers wieder zurückgekommen sind aus ihrem Missionseinsatz und eben ihr Sohn Nathanael, mein Patenkind, direkt einfach wieder auf meinen Arm wollte und es hat mir so einen Trost gegeben. Ja, in einer Zeit, wo es mir nicht gut geht, wo irgendwie immer wieder solche dunkle Tagen da sind, aber das hat mir so einen Trost gegeben, ja, dass dieser Sohn auf meinen Arm gegangen ist und einfach diese Liebe zu spüren, ja, diese Freude auch von diesem Kind zu sehen. Und das ist für mich so ein wunderbares Bild für unser Evangelium geworden, weil genau das hat Gott für uns getan. Ja, unser himmlischer Vater hat uns seinen Sohn gegeben. Er hat uns seinen geliebten Sohn gegeben und deswegen haben wir einen ewigen Trost. Ja, wir sind für immer mit seinem Sohn verbunden. Ja, Gott hat uns einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung gegeben. Ja, Christus in uns, diese Hoffnung auf die Herrlichkeit. Und deswegen warten wir auf sein Wiederkommen. Ja, wir freuen uns darauf, dass er kommt. Weil das wird das Ende sein von allem Leid, von aller Sünde, von Tod, ja, von Tränen, von Schmerz. Und wir leben eben in dieser Hoffnung, ja, und Erwartung dieses Tages, dass Jesus endlich wiederkommt. Und so können wir auch Gemeinde leben bis ans Ziel. Ja, bis wir endlich Jesus sehen dürfen und mit ihm vereint sind. Und bis dahin haben wir aber diesen ewigen Trost schon in uns. Ja, wir sind mit ihm verbunden. Und deswegen nochmal die Einladung ganz persönlich an dich, wenn du diesen Jesus Christus noch nicht kennst, ja, wenn du diesen Trost und diese Hoffnung nicht hast und vielleicht heute zum ersten Mal davon gehört hast, dann lade ich dich ein, hier und heute zu Jesus zu kommen. Ja, wenn du verstanden hast, dass das ein Geschenk von Gott ist, das er dir macht, ja, dass du nicht verdient hast, aber erkannt hast, du brauchst Jesus Christus, ja, dann komm zu ihm und bekenn ihm deine Schuld. Ja, der himmlische Vater, der wird dir seinen Geist schenken und damit einen ewigen Trost, der in dir lebt. Und so lasst uns Gemeinde leben bis ans Ziel, bis Jesus wiederkommt, indem wir uns eben bewusst machen, wir sind erwählt zum Heil, ja, indem wir standhaft sind und festhalten an der Wahrheit und indem wir uns bewusst machen, wir sind getröstet durch Gnade. Ja, wir haben einen Gott der Gnade und des Trostes und der stärke uns zu jedem guten Wort und Werk, ja, allein zu seiner Ehre. Ich bete noch mit uns. Ja, himmlischer Vater, du, dieser große und allmächtige Gott des Trostes, ich danke dir so sehr, ja, dass du ja all das für uns getan hast, dass du deinen einzigen geliebten Sohn für uns gegeben hast, ja, dass du ihn bis in den Tod hast gehen lassen, dass du, Herr Jesus, für uns gestorben bist am Kreuz, um uns ewiges Leben zu schenken, ewige Gemeinschaft mit dir, ja, dass wir eine Hoffnung haben, dass wir einmal bei dir sein werden. Und Herr, ich bitte dich, dass du uns tröstest durch deinen Geist, der in uns lebt und dass du immer wieder unseren Blick auf dich richtest. Ja, dass wir nachdenken über dich und dein Wort, ja, im Alltag, dass wir wirklich an dieser Wahrheit festhalten und auch bekannt dafür sind, ja, für die Wahrheit einzustehen. Ja, für deine Wahrheit, für dein Evangelium, für dein Wort. Und ich danke dir, dass du uns stärkst und tröstest. Ich danke dir, dass du so gut zu uns bist, ja, und dass wir einmal bei dir sein werden. Herr Jesus, wir bitten dich von ganzem Herzen, komme du bald. Aber ich bitte dich noch mehr, dass bis dorthin mehr erkennen, wer du bist. Ja, dass noch mehr dabei sind, wenn du wiederkommst und sich freuen werden und es nicht ein Tag des Schreckens für sie ist. Ich bitte dich, Herr, wirk du dieses Wunder, dass Menschen zum Glauben kommen, dass sie erkennen, dass du ihr Tröster bist. Wir loben und preisen dich, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, gebührt allein das Lob in Ewigkeit. Amen.
Thank you.